1, Vers 5. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon im vorgerückten Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen. Und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Das Wort Gottes, lass uns beten. Herr, wir danken dir für diese frohe Botschaft. Wir danken dir für dieses Evangelium, das Gabriel mit sich gebracht hat. Wir danken dir für die Ankündigung, dass einer kommt, der den Weg für den Herrn bereit macht. Und wir bitten, dass du jetzt hier bei uns bist, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass wir bereit werden, dich und deinen Sohn Jesus Christus zu empfangen. Das beten wir in seinem Namen. Amen. Jeanne Calment war 14 Jahre alt, als sie dem berühmten Maler Vincent van Gogh begegnet ist. Sie arbeitete damals als Verkäuferin im Geschäft ihrer Verwandte in Arles in Südfrankreich und wurde selbst dann international bekannt, als sie in einem Fernsehinterview von der Begegnung erzählte. Sie verkaufte van Gogh im Jahr 1889 Malerbedarf und sie machte das Fernsehinterview 99 Jahre später, 1988. Übrigens war sie nicht besonders beeindruckt von dem Maler, beschrieb ihn als schmutzig, schlecht gekleidet und unhöflich. Kurz nach diesem Interview wurde sie vom Guinness-Buch der Rekorde für den ältesten lebenden Menschen erklärt, welchen Titel sie bis zu ihrem Tod 1997 im Alter von 122 Jahren, 5 Monaten und 14 Tagen hielt. Und ja, ich kann mich noch erinnern an ein späteres Interview. Und sie wurde gefragt, woran ihr Langlebigkeit liegt. Und sie antwortete ganz kurz: Gott hat mich vergessen. Ja, bestimmt war das nur halt ein Witz. Sie meinte wohl nicht viel mit dem Spruch. Aber ja, ich frage mich trotzdem, ob sie nicht wirklich manchmal genau das Gefühl hätte, von Gott vergessen zu sein. Sie durchlebte beide Weltkriege, die Erfindung des Telefons, die Errichtung des Eiffelturms, den Anfang und das Ende der Sowjetunion. Sie überlebte ihren Ehemann, ihre Tochter und ihr Enkel. Würde sie je sterben? Hatte Gott sie doch nicht irgendwie übersehen? Ja, so stelle ich mir die Stimmung der Juden zu Zacharias Zeit vor. Sie mussten sich fragen, nach 500 Jahren voll Enttäuschung, erinnert sich Gott immer noch an uns? Erinnert er sich überhaupt an uns? Und dann, an diesem Tag, kam plötzlich eine Antwort. Es war bestimmt bereits der allergrößte Moment in Zacharias Leben. Die Priesterklasse Abia, in Vers 5, war nur eine von 24, die jeweils nur zweimal im Jahr eine Woche lang für den Gottesdienst dran waren. Der Rauchopferdienst war ein besonderes Vorrecht. Nur Priester, die das noch nie gemacht hatten, durften an diesem Loswerfen teilnehmen und manche wurden nie in ihrem Leben gewählt. An dem betreffenden Tag, nach dem abendlichen Brandopfer, wusch sich Zacharias die Hände und die Füße an dem bronzenen Becken, das im Tempelvorhof stand. Und er nahm das heilige Räucherwerk in einer goldenen Schüssel in die Hände. Er ging zwischen den prächtigen goldenen Säulen durch das etwa 25 Meter hohe Tor ins Heiligtum hinein. Er trat vorsichtig zwischen dem goldenen Leuchter an seiner rechten Seite und dem goldenen Tisch mit den 12 Schaubroten an seiner rechten Seite, bis gleich vor dem riesigen Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte. Und dort verbrannte er dieses Räucherwerk auf dem kleinen goldenen Altar, der dort stand. Und in diesem Moment war ganz wirklich kein Mensch auf Erden Gott so nah wie Zacharias. Er stand quasi an der Grenze zwischen Himmel und Erde. Und gerade in diesem wichtigsten Moment seines Lebens erscheint da ein Engel. Er sah aus wie ein Mensch, aber wirkte irgendwie erschreckend. Ja, also ich weiß nicht, wie man das so richtig, mit was man das so richtig vergleichen kann. Stellt euch vor, ein junger Mann macht einen Heiratsantrag und die junge Frau hat noch nicht geantwortet. Das ist ein langer Moment. Vielleicht könnt einige von euch an den Moment in eurem Leben erinnern. Ich schon. Ja, da in dem Moment rennt ein Mann in der Uniform eines Generals zu dem Mann her und sagt: Da sind Sie, Herr Mustermann. Ich habe unglaublich gute Nachrichten für Sie. Ja, ich glaube, so fühlt sich Zacharias in diesem Moment. Und der Engel sagt: Ja, ich habe unglaublich gute Nachrichten für Sie. Dein Gebet ist erhört worden. Nun, welches Gebet? Du bekommst einen Sohn. Zacharias und Elisabeth sind doch zu alt. Sie sind zu alt, um ein Kind zu bekommen. Ja, beten Sie wirklich immer noch dafür? Oder nützt Zacharias etwa die Gelegenheit, als Vertreter seines ganzen Volkes vor dem Allerheiligsten, um seine eigene Sachen zu beten? Na, wofür betet ein Priester eigentlich? Sein Volk bleibt seit der Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon seit 500 Jahren unter der Macht von Fremden. Doch Gott hatte einen neuen König, einen Thronfolger von David versprochen. Einer, der ein ewiges Königreich gründen würde. Ein Königreich, in dem Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit herrschen würden. Ja, dafür betet Zacharias vielmehr, er und das ganze Volk, das sich draußen versammelt hatte. Obwohl Gott scheint in der Zeit diese Verheißung eigentlich vergessen zu haben. Doch jetzt steht Gabriel da vor Zacharias, dessen Name interessanterweise bedeutet, der Herr erinnert sich. Und Gabriel sagt diesem Priester, dass Gott nicht vergessen hat. Dass Gott nicht vergessen hat, wie er früher gebetet hat. Noch hat er sein Volk vergessen. Und Gott will nun dieses Jahr anfangen, beide Gebete zu beantworten. Und zwar durch ein Kind. Dieses Kind soll Johannes heißen. Das hat auch eine wichtige Bedeutung. Gott ist gnädig. Gottes Gnade wird Israels Enttäuschung und Schande überschwemmen. So viel erklärt Gabriel. Johannes wird seinen Eltern große Freude bringen. Freude und Wonne, wie es in den alten Kirchenliedern steht. Er wird ein Zeichen sein, dass Gott die Treue von Zacharias und seiner Frau nicht vergessen hat, dass er ihr Gehorsam nicht verachtet. Auch das ganze Volk wird sich über ihn freuen. Wieso? Weil er jemand Großes sein wird. Vers 15. Er wird jemand sein, der mit Gottes Geist erfüllt ist, wie Bezalel, der das erste Heiligtum entworfen hat, wie Saul, wie David, die Retter Israels. Er wird ein Prophet sein, bereits im Mutterleib berufen, wie die großen Propheten Jesaja und Jeremia. Er wird sein ganzes Leben lang keinen Alkohol trinken dürfen. Das heißt, er wird sein wie ein Priester im Dienst oder wie ein Naziräer, einer, der sich Gott weiht, um etwas Großes für ihn zu leisten. Wie Simson, der große Retter Israels, wie Samuel, derjenige, der die ersten zwei Könige Israels gesalbt hat. Und er wird nicht bloß irgendein großer Prophet sein. Er wird die allerletzte Prophezeiung erfüllen, die Israel von Gott empfangen hatte. Es steht am Ende des Buches Maleachi: Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss. Gabriel sagt zu Zacharias, dein Sohn wird das Zeichen sein. Das Zeichen, dass Gott euer Gebet erhört hat und dass er kommt. Er selbst. Seid doch mit euren Wünschen vorsichtig. Die Erfüllung wird ein großer und furchtbarer Tag sein. Gott kommt, um sein Volk zu richten. Doch zuerst wird dieser Johannes kommen, damit Gottes Ankunft, sein Advent, gute Nachrichten sein kann. Er wird viele steht es in Vers 16, wird viele aus seinem Volk zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und diese Bekehrung wird praktische Folgen haben. Die familiären Beziehungen werden geheilt werden. Väter werden ihre Kinder lieben und lehren, dem Herrn zu vertrauen, zu dienen. Dementsprechend werden die ungehorsamen Kinder, werden sie lernen, auf die Weisheit der früheren Generationen zu achten. Das heißt, die scheinbar unvermeidliche Abwärtsspirale der Generationen in Israel wird endlich zu Ende gehen. Es wird Johannes' Mission sein, das Volk für den Herrn bereit zu machen. Endlich soll das Volk zu einem Königtum werden, das beständig ist und bereit ist, den rechten Thronfolger zu krönen. Na, was kann Zacharias dazu sagen? Er antwortet eigentlich mit einem Bibelzitat, mit den genauen Worten Abrahams aus Genesis 15, Vers 8. Woran soll ich das erkennen? Er äußert auch den gleichen Einwand wie Abraham in Genesis 17, 1. Mose 17. Gott, das ist doch biologisch unmöglich. Weißt du nicht? Ist es nicht etwas unfair, dass er dafür zurechtgewiesen wird, sogar bestraft? Wieso war Gott so viel geduldiger mit Abraham? Naja, Abraham war, soweit wir wissen, der allererste Mensch auf Erden, der so eine Verheißung bekommen hat. Gott hatte damals noch keinen Bund mit ihm geschlossen und keine Wunder getan, um sein Wort zu bestätigen. Zacharias hingegen kennt sich mit der Geschichte Abrahams seit seiner Kindheit aus. Er weiß bestimmt besser als Abraham, ob beim Herrn etwas unmöglich ist. Und er weiß auch, wie oft Gott unfruchtbaren Frauen Kinder schenkt, um seinen Plan für das Heil seines Volkes fortzusetzen. Zacharias, Israels Vertreter vor dem Herrn, bittet um ein Zeichen, weil er nicht mehr an die zahllosen Zeichen von Gottes Kraft und Gnade in der Geschichte Israels denkt. Durch seine Stummheit wird er aber selbst zu einem Zeichen gemacht. Zacharias, vergesst nicht, steht immer noch im Tempel, an dem heiligsten Ort, wo ein Mensch stehen darf, mehr als einmal im Jahr. Er ist im Gottesdienst und der Gottesdienst, wie auch unser Gottesdienst, geht erst zu Ende, wenn er mit den anderen teilnehmenden Priestern Gottes Segen spricht. Den Segen aus Numeri, aus 4. Mose, Kapitel 6, der Herr segne dich und behüte dich und so weiter. Und das heißt, Zacharias wird erst dann in der Lage sein, seine Aufgabe fertig zu bringen, wenn der Herr sich offenbar als treu und gnädig erwiesen hat. Dann wird Zacharias seinen Gott segnen und dann seinen Sohn und dadurch sein Volk, was er am Ende dieses Kapitels macht. Dieses Zeichen von Stummheit und die Geburt von seinem Sohn sollen Zacharias überzeugen, dass Gott weder ihn noch sein Volk vergessen hat und dass er sie endlich zu einem Segen für die Welt machen will. Wir haben schon heute im Gottesdienst ziemlich viel darüber geredet, dass heute der Anfang von der Jahreszeit von Advent ist, in der Christen überall in der Welt an das Warten auf die Ankunft des Herrn denken. Und wie schon vorhin gesagt, bietet diese Jahreszeit mehr als eine Begründung für Weihnachtsmärkte und Glühwein und Kalender mit Schokobonbons hinter den Papptürchen und so weiter. Obwohl die wunderbare Dinge sind. Aber das ist auch mehr als eine Zeit, in der wir irgendwie versuchen, die Sehnsucht der damaligen Juden nachzuvollziehen, damit wir so ein bisschen nettes Weihnachtsgefühl bis zum 24.12. hervorzurufen. Die Botschaft von Johannes, die Botschaft von Advent ist noch heute gute Nachrichten für alle, die sich von Gott vergessen fühlen. Johannes kam, um seinem Volk zu verkündigen, Gott hat euch nicht vergessen. Er kommt wieder zu euch. Macht euch bereit. Er sollte das Volk bereit machen, indem er es seinem Gott wieder bekehrt. Steht es in Vers 16. Dasselbe Wort wird in Vers 17 mit Zuwenden übersetzt. Kurz gefasst. Er kam, um Umkehr zu verkündigen. So wird er in Kapitel 3, Vers 3 beschrieben. Und diese gleiche Botschaft wird auch von Jesus selbst und von seinen Aposteln immer wieder verkündigt, sowohl zu Ungläubigen als auch zu Gläubigen. Leicht umformuliert könnte die erste von Luthers 95 Thesen lauten. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, kehrt um, denn das Himmelsreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Umkehr sei. Es ist Umkehr, die uns bereit macht, Gottes Nähe und seine Kraft und seine Gnade zu erleben. Wenn wir von ihm vergessen fühlen, liegt es meistens daran, dass wir, wie Zacharias, ihn zuerst vergessen haben. Ich frage euch heute Morgen, ob ihr ihn irgendwie vergessen habt. Hältst du deine Situation für so kompliziert, dass überhaupt keine Lösung mehr möglich ist? Glaubst du, dass es jetzt einfach zu spät ist, dass du bekommst, was du wirklich brauchst? Ja, vielleicht hast du Gottes Kraft vergessen, wie Zacharias. Glaubst du, dass Gott mit dir einfach die Nase voll hat, dass er endlich wegen deinem Versagen von dir Abstand nimmt? Oder fühlst du dich, als ob Gott Gutes mit Bösem vergilt? Ja, vielleicht hast du, wie Israel damals, seine Gnade vergessen. Wenn das dich beschreibt, dann ist Johannes Botschaft für dich heute, heute Morgen, kehre um. Wende dich von den Dingen ab, die dich dazu geführt haben, Gott zu vergessen. Wie sieht das praktisch auch aus? Drei Vorschläge, drei Aspekte von Umkehr, die wir heute, diese Woche, diesen Monat umsetzen können. Erstens, bekenne deinen Unglauben. Mit dem Wort Umkehr verbinden wir Christen zumindest vielleicht eher das Aufhören mit Dingen, die wir als Sünden erkennen. Ja, Ehebruch, Gewalt, Lügen, Verleumdung, Diebstahl, was auch immer. Aber es gibt eine Grundeinstellung, die all das verursacht. Es ist Folgendes. Ich weiß, was ich wirklich brauche. Ich bekomme das nicht von Gott. Also suche ich das woanders. Wir reden ganz viel hier im Gospelhaus von Götzendienst. Und das Suchen woanders, das ist Götzendienst. Aber die Grundeinstellung, die dahinter steckt, das ist Unglaube. Ich bekomme von Gott nicht, was ich brauche. Deswegen suche ich woanders. Und auch Christen wie Zacharias und Elisabeth, und die werden hier unglaublich positiv dargestellt. Die begehen keine großen Sünden, aber trotzdem fühlen sie sich von Gott vergessen, weil sie feststellen, dass ihre tiefsten Wünsche und ihr Verlangen von ihm unerfüllt bleiben. Also Unglauben bekennen heißt, einerseits vor Gott zu gestehen, dass wir alles, was wir wirklich brauchen, ist mit ihm zu sein, seine Gegenwart, und dass wir ihn verehren. Und dass wir bisher viele Sachen für Bedürfnisse halten, auf die wir eigentlich um Gottes Willen verzichten können. Und andererseits heißt es zu gestehen, dass wir aufgehört haben zu beten für die Dinge, die wir uns wünschen. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief: Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Weil wir schon im Voraus bezweifeln, dass Gott sie uns geben kann oder dass er es will. Also um jederzeit für Gott bereit zu sein, müssen wir wahrnehmen und bekennen, dass wir Gott gar nicht so treu gewesen sind, wie wir zu denken mögen. Wir leben nämlich, als ob seine Macht und seine Kraft und seine Barmherzigkeit und seine Gnade irgendwie beschränkt sind. Also bekenne deinen Unglauben. Zweitens, bete mit Hoffnung. Ja, die Umkehr bedeutet einerseits, uns von unserem Unglauben abzuwenden, aber auch andererseits, ganz explizit in dem Predigttext, uns Gott zuzuwenden. Wie wenden wir uns Gott zu? Vor allem im Gebet. Und man könnte noch eine Predigt darüber halten, das mache ich nicht. Nur zwei Punkte, zwei Vorschläge. Erstens, fang damit an, wo du aufgehört hast zu beten. Bete für die Dinge, für die du nicht mehr betest. Und das kann heißen, dass du Gott erneut um eine Erfüllung von deinem Gebet bittest. Oder vielleicht, wenn das wirklich logisch nicht mehr möglich ist, bitte ihn darum, dass du ihn trotzdem verehren kannst, auch wenn er dein Gebet nie erfüllt. Und zweitens, und sehr, sehr wichtig, bete für das, was Gott tatsächlich verheißen hat. Das heißt, dass du erstmal Bescheid wissen musst, was Gott tatsächlich verspricht. Und das heißt, in erster Linie nicht unbedingt einen guten Job oder einen hübschen Ehepartner beziehungsweise hübsche Ehepartnerin, brave Kinder, zuverlässige Freundschaften, was auch immer. Er verspricht Rechtfertigung, Adoption, Heiligung, Gemeinschaft mit den Heiligen, ein unvergängliches Erbe in dem neuen Himmel und der neuen Erde, eine ewige Vision von Jesus Christus, wie er wirklich ist, das verspricht er. Und wenn das dir nicht besonders viel bedeutet, dann sprech mich nach dem Gottesdienst an, sprech Jonathan an. Wir reden sehr gerne darüber. Also bekenne deinen Unglauben, bete mit Hoffnung. Und drittens, wenn alle Stricke reißen, bitte um ein Zeichen. nimm dir Zacharias zum Vorbild. Okay, das kommt vielleicht ein bisschen komisch vor. Aber was ist eigentlich mit Zacharias passiert? Er wird zurechtgewiesen. Gabriel sagt, weil du nicht geglaubt hast, wirst du stumm. Doch er bekommt ein Zeichen. Und Gabriel sagt nicht, glaubst du mir nicht? Na dann kannst du es vergessen. Vielmehr sagt er, eigentlich bin ich das Zeichen, aber weil du so nett darum bittest. Ja, vielleicht sitzt du da und bist nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Vielleicht bist du ganz sicher, dass es ihn nicht gibt. Und daher bedeutet für dich diese ganze Rede über Umkehr nicht so viel. Dann würde ich dich ermutigen, mal das Beten zu probieren. Und zwar so zu beten: Gott, woran soll ich erkennen, dass es dich gibt? Auch wenn du schon an ihn glaubst, aber trotzdem fühlst du dich vergessen. Wenn all das, was ich gerade erzählt habe, für dich irgendwie irreal anhört, dann bete mal so: Gott, woran soll ich erkennen, dass all das wahr ist? Woran soll ich erkennen, dass du dein Versprechen halten kannst? Woran soll ich erkennen, dass du es machen willst? Dazu kommt natürlich eine Warnung. Das Zeichen, das du bekommst, wird nicht unbedingt etwas Schönes sein. Für Zacharias war das ja eine ziemlich große Unannehmlichkeit, 9 Monate lang nicht reden zu können. Aber ich bin überzeugt, dass Gott auf dein Gebet antworten will. Ein Ältester in unserer Gemeinde in Dallas erzählte einmal, dass er Christ wurde, weil er genau so gebetet hat. Und Gott hat auf sein Gebet geantwortet. Aber er wollte nie erzählen, wie Gott geantwortet hat. Wie Gott sich ihm gezeigt hatte. Vielleicht war es etwas zu Intimes, vielleicht war es einfach unbeschreiblich. Vielleicht war es peinlich. Das Zeichen wird wohl etwas sein, von dem du auch ungern erzählst oder gar nicht erzählen kannst. Aber irgendwann, letztendlich, wirst du wie Zacharias wieder in der Lage sein, Gottes Kraft und seine Gnade zu bezeugen. Also bekenne deinen Unglauben, bete mit Hoffnung, bitte um ein Zeichen. Und das alles, das Bekennen, das Beten, das Bitten, das hat ein Ziel. Das soll dich auf etwas vorbereiten. Beziehungsweise auf jemanden. Den verheißenen König. Den kommenden, menschgewordenen Gott. Den Herrn Jesus Christus. Wir bekennen vor Gott unseren Unglauben, damit wir bereit werden, mit Paulus erstaunt festzustellen, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir beten, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, damit wir bereit werden, denjenigen zu empfangen, der das Ja ist zu allem, was Gott verheißen hat. Und wir bitten, wie soll ich erkennen, dass das wahr ist, damit wir bereit sind, die frohe Botschaft von Gottes Engel zu begreifen und mit seinen Worten schließe ich. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Amen.